Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
Ich grüße Sie herzlich. Gemeinsam mit unserem Gast, das ist heute die Wirtschaftspsychologin Ulrike Schwegler. Sie lehrt an der privaten Fachhochschule für Wirtschaft in Stuttgart, FOM heißt die. Und ihr Hauptthema oder eines ihrer Hauptthemen ist das Vertrauen im Arbeitsprozess. Und es geht bei uns heute vor allem auch darum, wie man gut ans Ziel kommt. Also zum Beispiel im Unternehmen durch vertrauensvolle Zusammenarbeit, aber auch beim Wandern, wo man sich unterwegs womöglich neue Ziele steckt oder auch mal wunderbar vom Weg abkommt. Alles möglich. Frau Schwegler, herzlich willkommen bei uns.
Ja, herzlichen Dank für die wunderbare Begrüßung und ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf.
Wandern, da hat man doch Vorlieben. Berge oder Meer? Kraxeln oder plattes Land? Wo findet man sie?
Ja, sowohl als auch. Ich bin tatsächlich gestartet in den Bergen. So meine allererste Wanderung war über die Alpen von Oberstdorf nach Meran. Doch mittlerweile bevorzuge ich die Küstenpfade. Das hat vielleicht damit angefangen, ich habe 2022 bin ich auf dem Southwest Coast Pass in England gelaufen, auch für eine längere Zeit, für knapp 6 Wochen und habe da die Küste und den Küstenpfad für mich entdeckt.
Und da kann man so schön weit gucken.
Es ist ganz herrlich.
Und auch darüber werden wir reden, wohin die Wege sie führten, wie sie unterwegs ist und was Vertrauen können mit Erfolg zu tun haben könnte. Darum geht es in dieser Stunde mit Dr. Ulrike Schwegler. Ulrike Schwegler ist Wirtschaftspsychologin und begeisterte Wanderin. Tagestouren oder Weitwandern?
Beides. Manchmal geht es nicht weit zu wandern, doch wenn möglich, am liebsten, also je länger, desto besser. Ich liebe es tatsächlich, mehrere Tage unterwegs zu sein.
Je länger, desto besser. Sie haben vorhin den South Coast Path in Südengland erwähnt. Der führt so einmal um die große Zehe Englands herum.
Ganz genau.
Da braucht man schon ein paar Wochen, oder?
Ja, also insgesamt, wenn man den ganz laufen möchte, wären das plus minus 8 Wochen. Ich hatte leider nur 6 Wochen. Und habe aber sehr viel erlebt und sehr viel mitgenommen auch aus dieser Zeit. Es ist ja ganz wunderbar, diese Weite. Ne? Und man läuft sozusagen direkt an der Steilküste entlang und rechts das Meer und links die Weiden und vor einem der weite Horizont. Das ist ganz herrlich.
Sie haben das alleine genossen.
Ja.
Warum wandern Sie gerne alleine?
Das ist für mich so eine Me-Time auch. Ne? Das ist so eine Zeit, die mir gehört, die mir ganz alleine gehört und ich genieße es, auch in diesen eigenen Rhythmus zu kommen. Es ist auch schön, mit anderen zu laufen. Ich laufe auch mit meinem Mann, ich laufe mit Freunden, ich laufe mit der Familie. Doch die Weitwanderwege, die laufe ich tatsächlich am liebsten alleine.
Es gab wohl auch einen Anlass, Sie mussten den Rhythmus wiederfinden, als Sie diesen Weitwanderweg gemacht haben. Hat das geklappt?
Ja, ich war so ein bisschen aus der Balance geraten. Ich war müde, ich war erschöpft und ich habe in einem Workshop mit Führungskräften gemerkt, ich möchte Impulse setzen, ich möchte inspirieren und hatte den Eindruck, ich bin selbst nicht mehr inspiriert.
Inspiriert wie ein Schluck Wasser und dann sollte es auf andere überspringen.
Und dann habe ich gedacht, wow, ich muss jetzt mal einen Cut machen, ich muss einen Schnitt machen und habe mich entschieden, einfach rauszugehen aus dem Alltag, aus der Routine und für 6 Wochen zu wandern.
Das war für Sie ganz neu?
Also das Wandern an für sich nicht, aber tatsächlich für diese lange Zeit, das war neu und eben auch alleine zu sein. Mhm. Da packt man auch ganz anders. Ich habe mir viel mehr Sachen eingepackt und bin letztendlich mit einem viel zu schweren Rucksack losgelaufen, so als ob es in England nichts zu kaufen gäbe.
Haben Sie unterwegs was liegen lassen?
Ich habe tatsächlich zwischendurch mal Inventur betrieben. Ich hatte Handschuhe dabei, die ich nicht gebraucht habe. Ich hatte 3 Kugelschreiber dabei, die ich nicht brauchte. Ich hatte einen Wanderführer dabei und alle Seiten, die ich schon gelesen hatte, die hatte ich dann rausgerissen, einfach um Gewicht zu verlieren.
Ist das ein Zeichen von Wanderanfängern, dass sie zu viel mit sich rumschleppen?
Ja. Also daran erkennt man auch jetzt auf Weitwanderwegen oder auch bei Tagestouren schon an diesen unfassbar schweren Rucksäcken. Es gibt ja auch Leute, die haben 3 Bücher dabei und Vorrat für 5 Tage, obwohl sie, ich sage jetzt mal, in Zentraleuropa unterwegs sind. Und ähnlich ging es mir tatsächlich am Anfang auch. Mittlerweile bin ich klüger und nehme weniger mit.
Ich hatte hier im Studio mal die Weitwanderin, die Berufswanderin Christine Türmer zu Gast.
Ja.
Die macht das nun beruflich, bei Ihnen ist es immer noch privat. Die trennt von einer großen Tour die Etiketten aus sämtlichen Klamotten, um Gewicht zu sparen.
Ja.
Das machen Sie nicht,
doch,
oder?
Mhm. Also wirklich, ich habe von der längeren Wanderung, ja, das sieht mein Wohnzimmer so ein bisschen aus wie so ein Outdoor-Store-Laden. Und ich schaue mir die verschiedenen Dinge an und dann wird genau geguckt, okay, wo gehe ich hin, wie hoch ist die Regenwahrscheinlichkeit, könnte es kalt werden, und dann kommt alles auf die Waage und dann wird jedes Teil, was ich mitnehme, tatsächlich abgewogen und dann wird entschieden, wie viel darf ich tatsächlich mitnehmen. Man sagt ja, 10% des eigenen Körpergewichts als Basisgewicht, das wäre eigentlich optimal, und ja, und dann kommt eben noch Wasser und Essen obendrauf. Und ja.
Also so. Unser Gast wandert durchaus mit Strategie, die Ulrike Schwegler. Nun haben Sie uns erzählt, ja, Sie waren ein bisschen ausgebrannt. Sie wollten, ja, auch mit dieser Wanderung für sich selber, ja, was gewinnen.
Ja.
Hat es geklappt?
Das Interessante war, ich hatte den Eindruck, dass mit jedem Kilometer, den ich gehe, und vor allen Dingen, nachdem ich den Rucksack auch ausgepackt habe und Dinge weggelegt habe, die ich nicht wirklich brauche, leichter wurde. Und ich bin zurückgekommen und ich habe mich frisch gefühlt, ich habe mich fröhlich gefühlt, ich habe mich leicht gefühlt. Und das war dann auch der Anfang für mich zu sagen, hey, wenn es mir so gut tut, vielleicht tut es anderen Leuten auch gut. Und war dann auch so ein bisschen Start in eine eigene Forschung. Ich habe dann Interviews durchgeführt mit anderen Weitwanderinnen, Weitwanderern, um nach deren Erfahrungen auch zu fragen.
Da soll auch ein Buch draus werden, mhm, das ist zumindest geplant. Gesund macht Wandern oft, mhm, und viele schlau auch. Mhm. Das soll irgendwie in den Titel, das Wort schlau. Warum macht man dann schlau? Man soll nichts überschätzen.
Ja, also das soll nicht in den Titel des Buches. Ich habe einen Titel eines Vortrags so genannt, macht Wandern schlau und gesund. Das ist ein Aspekt, den man vielleicht gar nicht beachtet oder an den man gar nicht denkt. Wandern macht tatsächlich schlau, das kann man annehmen, und zwar auf ganz verschiedenen Ebenen. Schlau im Umgang mit sich selbst, schlau im Umgang mit anderen. Man kommt zu besseren Entscheidungen und auch das Gehirn verändert sich strukturell.
Weil man einmal so richtig vom Kopf her, mhm, runtergesettelt hat und gleichzeitig mit dem Körper, ich meine, nach einer Wandertour ist man sehr erschöpft, mhm, und hat nicht so unbedingt Energie. Aber wie
genau
gewinnen Sie,
ja,
dann doch?
Ja, also tatsächlich, also das Wunderbare ist, wenn man ja den ganzen Tag draußen ist und läuft, ist man ja auch müde. Man schläft wunderbar. Man schläft vielleicht sogar besser als zu Hause, gerade weil man den ganzen Tag sich angestrengt hat.
Mhm. South Coast Path, mhm, alleine gewandert. Mhm. In jedem Dorf können die Leute Englisch. Ich nehme an, ja, das können sie auch. Mhm. Sie sind aber auch den Lykischen Weg, mhm, in der Türkei gewandert. Es kann nicht jeder in einem türkischen Dorf Englisch. Mhm. Wie sind so Ihre Erfahrungen? Haben Sie auch mal gedacht, oh, das wird jetzt brenzlig hier?
Mhm. Es ist interessant, wie gut man sich unterhalten kann, auch wenn man keine gemeinsame Sprache hat. Das fand ich nochmal ganz spannend, weil ich habe tatsächlich auf dem Dorf sehr viel mich mit Menschen unterhalten können, obwohl sie kein Englisch sprachen. Es gab ganz wunderbare Begegnungen an einem Tag, als es wahnsinnig geregnet hatte. Und ich kam durch so einen Weiler durch und da winkte mir ein Einheimischer her. Der saß vor seinem Haus unter einem Dach und hat gefragt, ob ich einen Tee möchte, und hat mir einen Tee angeboten. Und ich saß da und durfte da sitzen, bis der Regen vorbei war. Und ja, hat geklappt.
Wandern heißt am Wegesrand gute Erfahrungen
genau
machen.
Ja, so kann man das sagen. Ja.
Heißt das manchmal auch schlechte Erfahrungen machen?
Also tatsächlich, also nicht mit Menschen, aber mit vielleicht Tieren, also Hunde, freilaufende Hunde oder Hunde, die an der Leine sind. Und die Leine ist besonders lang und man weiß nicht, wie lang die ist, als ob die einen dann noch erreichen können, wenn man nach am Haus vorbeiläuft.
Und ob sie ein Ende hat, das irgendwo fest
ganz
ist.
Genau, ja, so ist es.
Frau, hm, Dr. Schwegler, viele sagen, oh ja, würde ich auch mal gerne, mhm, macht dann, ja, aber fast keiner. Mhm. Ich frage mal die Psychologin, warum kommen die meisten, ja, von uns so schwer in Schuh und Strümpfe?
Ja, wenn Sie jetzt die Psychologin fragen, die sagt, in der Psychologie kann man das erklären mit diesem Intention-Behavior-Gap.
Oh Gott.
Und zwischen dieser Absicht und dem Verhalten, da liegt oft eine ganz lange Strecke. Ich kann es aber auch anders erklären. Einer meiner Interviewpartner, ein Weitwanderer, der hat es folgendermaßen beschrieben. Der hat diesen Pacific Crest Trail ist er gelaufen, und zwar von der mexikanischen Grenze, also einmal quer durch USA, mhm, von der mexikanischen Grenze nach Kanada. Und er hat gesagt, die Strecke vom Sofa vor die Haustüre war die weitere als die Strecke von Mexiko nach Kanada.
Weil er sich in den Hintern treten musste.
So ist es. Und das ist das, was wir sehr häufig erleben, dieses Loskommen, dieses Losreißen, dieses Aufbrechen. Und ich habe zwar eine Idee, dass ich etwas machen möchte. Und auch da gibt es Studien dazu, dass gerade bei sportlichen Aktivitäten und wenn es darum geht, etwas zu tun, was uns gut tun würde, kommen weniger als 50% tatsächlich in die Pötte.
Das kennen wir alle, Phänomen Couch Potato. Und ich werde natürlich, wenn ich mal wieder etwas aufschiebe, demnächst von Intention Behavior
Gap.
Le Gap sprechen. Das klingt viel besser als Ulrike, du musst dich mal in den Hintern treten. Sie sind ja dabei, ein Wanderbuch zu verfassen. Nun gibt es mit Verlaub schon wahnsinnig viele. Warum noch eins? Und braucht es zum Wandern wirklich Wissenschaft?
Also ich beschreibe in diesem Buch also meine Wanderung auf dem Southwest Coast Pass und ich webe psychologische Konzepte mit ein und psychologische Reflexionen. Und vielleicht ist das auch das Besondere dann an dem Buch. Ich kann vielleicht mal ein Beispiel geben. Ich fand es eben gerade dieses Loskommen und Aufbrechen spannend und auch das thematisiere ich, auch aus einer psychologischen Perspektive. Und dann aber auch, das war in der allerersten Woche noch, man hat ja so einen Wanderführer und schaut, wie viele Kilometer, wie viele Höhenmeter und wie lange brauche ich für die Strecke. Und dann waren das oftmals beispielsweise 6,5 Stunden angegeben. Und ich bin dann, habe mich an dieser Zahl quasi orientiert und fand es verrückt, wie man Maßstäbe aus dem Alltag hinübernimmt auf den Wanderweg.
Also ich muss das jetzt leisten.
Sozusagen, genau. Und ich orientiere mich an diesem Ankerwert. Ich orientiere mich an diesem Ankerwert und finde diese Reflexion für mich einfach nochmal spannend zu sehen auch, wie viel Gepäck nehme ich denn eigentlich mit? Also nicht nur das tatsächliche Gepäck, den Rucksack, sondern wie viel Maßstäbe, wie viel Muster, auch Denk- oder Verhaltensmuster, die in einem Bereich vielleicht im Arbeitskontext ganz wunderbar sind und da auch ihre Berechtigung haben, Leistung, Effizienz. Aber wie spannend es ist, dass man das eben auch in eine Freizeit sozusagen mit überträgt.
Und der mentale Rucksack sollte Kilometer für Kilometer etwas leichter werden. Ulrike Schwegler ist Wirtschaftspsychologin. Sie lehrt als Professorin an der privaten FOM-Fachhochschule in Stuttgart und sie gibt viele Seminare im Gehen. Also von Nietzsche gibt es doch diesen tollen Satz, trau keinem Gedanken, den du im Sitzen verfasst hast.
Workshops und Seminare führe ich in der Regel in Seminar- und Workshop-Räumen durch.
Also da wird gesessen?
Ja, in der Regel. Aber ich biete auch anderes an. Also wenn die Kundinnen, wenn die Anfragen kommen und sagen, wir wollen aber auch was draußen machen, uns dabei bewegen, dann biete ich das natürlich auch an. Ich habe auch schon Wandercoachings sozusagen durchgeführt. Doch die allermeisten wollen oder wünschen sich dann ein Seminar im Seminarraum.
Vertrauen ist eines ihrer Fachgebiete, sage ich mal. Sie nennen sich sogar Vertrauensforscherin. Ich habe mich gefragt, was forscht denn eine Vertrauensforscherin? Was ist das? Was machen Sie da?
Ich schaue mir an, wie Vertrauen im organisatorischen Kontext entsteht. Ich schaue mir an, wie Vertrauen sich entwickelt und wie Vertrauen auch zerbrechen kann. Das ist ein wichtiger Punkt, weil man denkt ja vielleicht, oder auch im Deutschen haben wir ganz häufig auch dieses Sprichwort, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.
Sagen viele Chefs und verhalten sich so.
Und bedenkt dabei aber nicht, dass Vertrauen ein entscheidender Faktor ist, der eben auch über Erfolg und Misserfolg in der Zusammenarbeit entscheidet.
Aber sehr viele, gerade Chefs, Chefinnen, verfahren ja so, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, weil sie vielleicht auch schlechte Erfahrungen gemacht haben oder weil sie schlicht Angst haben, zu sehr loszulassen. Was sagen Sie denn da? Ja.
Also Vertrauen ist immer mit einem Risiko verbunden, das ist ganz klar. Weil wenn ich vertraue, gebe ich ein Stück Kontrolle ab. Und nichtsdestotrotz, wenn man es jetzt mal vielleicht von einer anderen Perspektive anschaut, aus der Perspektive des Mitarbeiters oder der Mitarbeiterin, wenn ich mit denen spreche, dann höre ich sehr häufig, wenn mein Chef mir vertraut, dann gehe ich für ihn die Extrameile. Und auf der anderen Seite höre ich sehr oft, wenn Kontrollen als Ausdruck des Misstrauens wahrgenommen werden, dann beeinflusst es ebenfalls die Motivation und die Leistungsbereitschaft von Mitarbeitenden.
Andererseits kennen viele Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, wenn von der Führung von ganz oben, besonders in heiklen Lagen, der Satz kommt, ich vertraue Ihnen voll und ganz, dann ist Abstand geboten.
Genau, Vertrauen muss sich im Alltag beweisen. Das kann man erfahren, indem eben auch ein gewisser Gestaltungsspielraum zugesprochen wird, indem Kontrollen vernünftig eingesetzt werden und dieses Vertrauen eben auch erlebbar wird.
Nun sind wir alle verschieden, ja? Manche sind vertrauensselig, andere sind ein bisschen verhaltener oder sogar misstrauisch. Ja. Ich meine jetzt in allen Bereichen von Arbeit, von oben bis unten. Und letztlich sollten ja im Unternehmen alle gut zusammenarbeiten. Sie müssen sich nicht lieben, sie müssen sich nicht mögen, sie sollen gut zusammenarbeiten für ein Ziel. Und alle sind verschieden. Gibt es Tricks und Rezepte, mit denen man gleich loslegen könnte?
Ja, gibt es tatsächlich. Also diese Unterschiedlichkeit, da wird man tatsächlich in der Forschung auch sagen, es gibt Low-Trust- und High-Trust-Typen. Und das beeinflusst natürlich, inwiefern wir überhaupt bereit sind, anderen Menschen zu vertrauen. Und diese Vertrauensbereitschaft und Vertrauensdisposition, die ist, die entwickelt sich im Laufe der Primär- und Sekundärsozialisation und ist dann letztendlich auch eine generalisierte Erwartungshaltung. Das ist vielleicht erstmal das eine, was man vielleicht wissen muss. Also man kann es nur bedingt sozusagen lernen, aber es ist lernbar.
Also muss man Vertrauen verschenken, wenn Sie sagen
Vertrauen verschenken, ganz genau. Vertrauen, das ist etwas, das ich verschenke und ich verschenke es dann, wenn ich den anderen als vertrauenswürdig wahrnehme. Und auch in der Wissenschaft gibt es beispielsweise ein Modell von Meyer und Kolleginnen und Kollegen und das zeigt, dass Vertrauen und die Vertrauenswürdigkeit auf den Komponenten Kompetenz, Integrität und Wohlwollen basiert.
Das nützt mir in meinem Unternehmen mit meinem vertrauensseligen, misstrauischen oder verhaltenen Kollegen und in einem Chef, der vielleicht lieber kontrolliert als zu vertrauen, nützt mir so ein Modell nichts. Sie wollten uns einen Trick verraten, den ich gleich morgen früh anwenden kann.
Wenn Sie Vertrauen aufbauen möchten und Sie wissen, dass daran jemand anderes Ihre Vertrauenswürdigkeit erkennt, dann kann ich eben in genau diese drei Komponenten investieren. Ich kann meine Kompetenz sichtbarer machen, meine Integrität sichtbarer machen und auch das Wohlwollen. Weil das ist nachher entscheidend dafür, ob Mitarbeiter Ihnen vertrauen oder nicht. Und dieses Wohlwollen, das heißt, hey, ich habe dein Interesse, ich habe deine Bedürfnisse, sehe ich. Und das ist eines der entscheidenden Faktoren tatsächlich beim Vertrauensaufbau. Und der wird häufig übersehen.
Ich mache mal ein konkretes Beispiel, Homeoffice. Es gibt sie ja, die Kollegen, die dann zwischen Waschmaschine und Straßencafé unter anderem mal am Laptop vorbeischauen. Und es gibt auch die, die im Homeoffice nie richtig Feierabend machen, nie richtig fertig werden und sich stärker überarbeiten als im Büro. Ja. Wie im Vertrauen damit umgehen?
Ja, also auch da, ich denke, dass das Wichtigste ist, dass man gemeinsame Regeln auch erstellt.
Zum Beispiel?
Beispielsweise ein tägliches Meeting, in dem eben die Ziele und das Projekt durchgesprochen wird. Und ich denke, zu führen über Kontrolle und Überwachung ist nur bedingt möglich, weil Menschen sich ungern überwachen lassen und dann erst recht, ich sage jetzt mal, sich zurückziehen und nicht die Leistungsbereitschaft zeigen, die sie zeigen könnten. Und deswegen ist es so wichtig, gerade im Homeoffice über Regeln zu führen, über gemeinsame Regeln und vor allen Dingen über Ziele. Und was Mitarbeiter dann häufig berichten, hey, es gibt funktionale und es gibt eben auch dysfunktionale Kontrollen. Und so eine funktionale Kontrolle, die das Vertrauen stärkt, ist beispielsweise ein tägliches Meeting oder alle zwei Tage, in dem der Projektstand durchgesprochen wird, in dem Themen und Probleme behandelt werden und die Mitarbeiter dann in freier Zeiteinteilung bis zu einem gewissen Grad eben auch ihre Themen und ihre Projekte bearbeiten können.
Und Homeoffice war natürlich während Corona eine absolute Notwendigkeit, sonst hätten viele Firmen, Arbeitnehmer, Arbeitgeber einpacken können. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, Homeoffice wird immer bei uns bleiben, aber ja. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, die Tendenz geht ist wieder ein bisschen zurück, ja. Hin ins Büro, hat ja auch seine Gründe. Wie sehen Sie das?
Also hat alles so seine Vor- und Nachteile in dem Moment, wo wir eben ins Büro wieder gehen. Also es geht ja auch darum, wie gestalten wir Unternehmenskultur, ne? Gemeinsame Werte, die sind natürlich vielleicht besser, vielleicht schneller oder effektiver zu leben, wenn wir auch in einem gemeinsamen Raum sind, wenn wir im gemeinsamen Unternehmen sind, wenn wir uns eben auch bei der Kaffeemaschine treffen, Gespräche stattfinden können, die informell sind, wo man sich begegnet, wo man eben auch neben dem, was sehr wichtig ist, eben auch über Persönliches spricht, ne? Also nicht nur über das Berufliche und das Fachliche, sondern eben auch über persönliche Dinge. Das ist durchaus wichtig. Und im Homeoffice ist vielen eben tatsächlich diese informellen Gespräche sehr häufig. Ne? Man trifft sich zum Meeting von 10 bis 11 und dann kommt das nächste Meeting dran. Deswegen, es hat seine Berechtigung. Es ist immer nur die Frage, wie kommuniziere ich es?
Wichtig, wenn Sie so Vertrauensforschung betreiben, wie gewinnt man verloren gegangenes Vertrauen zurück auf beiden Seiten? Oder muss man klar sagen, was weg ist, ist weg?
Ja, das Interessante dabei ist, es funktioniert tatsächlich nur, wenn beide Seiten bereit sind, in den Wiederaufbau zu investieren. Und was interessant ist, ich forsche dazu auch, es gibt tatsächlich sehr wenig Fälle jetzt im beruflichen Kontext, wo verloren gegangenes Vertrauen dann auch wirklich wieder aufgebaut werden kann auf eine Basis oder auf ein Niveau, wie
zur Ausgangslage,
genau, mit dem man arbeiten kann. Das gibt es, aber es ist tatsächlich abhängig davon, in welchem Bereich Vertrauen gebrochen wurde. Ist es eher so in diesem Kompetenz in diesem fachlichen Bereich oder ist es eher in diesem Integritäts- und Wohlwollensbereich? Und wenn da Vertrauen gebrochen wurde, also wenn jemand eine Zusage nicht einhält und sich später auch nicht mehr dran erinnern kann, dann hat man Zweifel an seiner Integrität und Zweifel an dem Wohlwollen. Und das ist sehr schwierig wieder aufzubauen.
Unsere Sendung geht noch weiter. Ich hoffe, Sie vertrauen mir. Ulrike Schwegler, geboren in einem kleinen Dorf bei Stuttgart, jeden Sonntag zum Wandern mitgeschleppt, so Schwäbische Alb und Schwarzwald?
Ja, das ist eine romantische Vorstellung, entspricht aber tatsächlich nicht der Realität. Ich bin auf einem Bauernhof aufgewachsen,
viel Arbeit.
Genau, da war Wandern tatsächlich kein Thema. Man war ja die ganze Zeit draußen. Also man ist viel gelaufen, logischerweise, auf dem Feld, auf dem Hof, aber Wandern gab's nicht.
Dazu ist zu viel zu tun auch, ne? Ja. Da hat ja in der Regel jeder schon früh seine Aufgaben. Ja. Was waren denn die Aufgaben von Klein Ulrike?
Also tatsächlich erstmal überall dabei sein, überall mitmachen. Eine wichtige Aufgabe war, dem Vater beispielsweise helfen bei der beim Heuholen, ne, also mit der großen Gabel das Heu reinholen, um die Kühe zu füttern oder die Rüben aus dem Keller zu holen, um die Kühe und die Schweine zu füttern. Also ich durfte eher mithelfen. Ich war die Kleinste und die Jüngste und vielleicht auch noch ein bisschen geschont worden, aber ich durfte bei allem dabei sein. Und hatte aber auch tatsächlich das Glück, so meinen schönen Job zu bekommen. Beispielsweise, wenn die Kuh gekalbt hatte und die hatte ein entzündetes Euter und das Kälbchen konnte nicht an der Kuh trinken, dann musste man dem einen Schoppen geben, ne? So eine Flasche, und das durfte ich dann geben.
Das ist eine schöne Aufgabe. Ich dachte eben, wir sprachen vorhin über Vertrauen. Heu aufstapeln ist doch eine Vertrauenssache. Wenn das jemand nicht gut macht, dann fällt das Zeug wieder runter und jemand kriegt es auf den Kopf.
Ja, nicht das Stapeln, genau, ich durfte nur das Runterwerfen.
Können Sie melken?
Ja, habe ich tatsächlich gelernt von meiner Mama, von Hand. Ja. Also nicht die Kühe, sondern die Ziegen haben wir von Hand gemolken. Also wir hatten nur 2-3 Ziegen, das war mehr so zum Spaß. Ne?
Aber ein richtig Bauernhof, eine Wirtschaftseinheit, wo man davon leben wollte, kein Nebenerwerbsbetrieb.
Nee, das war ein richtiger Bauernhof, also Kühe, Schweine. Wir hatten aber quasi so eine Art Streichelzoo mit ein paar Ziegen und mit Hasen.
Klingt so idyllisch,
ja.
Heißt aber auch für ein Schulkind, für einen jungen Menschen, ja, Bauernhof, viel Verantwortung, ja, und in den Ferien kann man nicht weg.
Ja.
Oder sind Sie verreist?
Ich war tatsächlich mit meinen Eltern nie im Urlaub, das gab es einfach nicht. Und nee, ich kann mich noch erinnern, ich durfte mal auf eine Freizeit, wie alt war ich denn da, vielleicht 10, und haben wir gebastelt und gespielt und gesungen. Und eigentlich war es ganz wunderbar, ein tolles Programm, aber ich habe mich gelangweilt und ich war so froh, als ich wieder nach Hause durfte. Also ich muss sagen, ich war als Kind sehr gerne mit dabei, auch bei der Heuernte, bei der Kirschenernte, das wollte man alles nicht verpassen.
Aber übernehmen wollten Sie den Hof offensichtlich nicht?
Ah, die Frage stand gar nicht im Raum. Ich bin die Jüngste und ich habe einen älteren Bruder und von daher war das klar, dass der Bruder den Hof übernimmt.
So richtige Bauernreihenfolge.
Ja, ja, ganz klar.
Wenn wir mal gucken auf die familiären Werte, was war wichtig? Was haben die Eltern mitzugeben versucht?
Also ich denke, auf jeden Fall war diese Gemeinschaft stand im Mittelpunkt. Ich bin ja in einer Großfamilie aufgewachsen.
Wie groß ist groß?
Meine Großeltern haben noch im Haus gewohnt.
Und wie viele Kinder und Eltern?
Und genau, Vater, Mutter, Großeltern und meine zwei Geschwister.
Mhm. Mhm. Mehr Generationen,
genau.
Was ganz Modernes im Dorf gelebt in der Nähe von Stuttgart.
Ja.
Sie sind jeden Sonntag in die Kirche gegangen. Freiwillig?
Bedingt freiwillig, muss man wirklich ehrlicherweise sagen. Aber es gab ja nicht nur die große Kirche, sondern es gab ja auch die Kinderkirche. Und da wurden Geschichten erzählt. Und mein Vater hat die tatsächlich auch geleitet über viele Jahre hinweg. Und das war dann ganz spannend.
Mhm. Wie kommt ein junger Mensch, der sehr behütet, sehr im Landleben aufwächst, aber weiß, Hof übernimmt der große Bruder, das gehört sich so.
Ja.
Wie kam es zum Interesse, Psychologie ist das richtige Fach?
Ja. Ich glaube, es entstand womöglich auf einer Reise. Und zwar, wir waren vielleicht so 16, 17, meine Freundin und ich. Und wir haben Interrail gemacht, damals in den 80er Jahren. Und für mich war ja es die allererste große Reise. Ich war vielleicht vorher mal mit der Schule in England und wir sind nach Österreich, durch Jugoslawien damals, und wir wollten weiter nach Griechenland und sind in Skopje frühmorgens angekommen auf dem Bahnhof. Ja, ist ein junges Pärchen auf uns zugekommen, hat gefragt, ob wir mit ihnen mitgehen wollen und bei ihnen Kaffee trinken. Und aus dem einen Kaffee wurden mehrere Tage. Und diese Begegnung mit diesem Fremden, mit dem ganz anderen und diese Gerüche, diese Eindrücke, ich glaube, das hat in mir etwas geweckt.
Psychologie, wie ticken Menschen?
Ja, und auch wie passiert es, dass wir, obwohl wir uns nicht kennen, irgendwie miteinander verbunden fühlen? Also da vielleicht auch so dieses Erleben von Fremdheit und doch Vertrautheit.
Ach so, denn ich wollte nicht reingrätschen, aber Interrail haben viele gemacht, das haben nicht alle Psychologie studiert. Aber da, Sie haben Ihr Studium größtenteils im Fernstudium absolviert, unter anderem, weil Sie mit Mann und kleinen Kindern unterwegs
ganz genau,
waren.
Ja.
Also als Sie dann gereist sind und weg konnten von dem Bauernhof, als Sie reisen konnten, dann musste es so wirklich die große, weite Welt sein.
So ist es ganz genau. Wir waren zusammen in Südamerika, wir waren zusammen in Südostasien. In Indonesien haben wir 8 Jahre gelebt.
Indonesien war ein Lebensziel für einige Jahre in den 1990ern. Mhm. Welche Bilder, welcher Klang, welcher Geruch steigt denn vors innere Ohr, vors innere Auge, wenn Sie an Indonesien denken?
Also zunächst mal das Meer. Ich war auch viel in Bali. Die wunderbaren Blumen, das herrliche Essen, den Fisch, den gebratenen am Abend. Es sind sehr viele schöne und sehr viele positive Erfahrungen.
Und unter Menschen ticken die Uhren in Indonesien anders?
Mhm. Ja, in Indonesien gibt es auch so einen wunderbaren Begriff wie Gummizeit. Ne? Zeit ist dehnbar. Und das kann man natürlich auch erleben, dass wenn man sich verabredet, dass das durchaus auch einer Gummizeit unterliegt.
Wir haben dieses Gespräch aufgezeichnet, wenn wir uns in Indonesien zum Interview verabredet hätten mit Gummizeit. Womit hätte ich rechnen müssen?
Naja, wenn Sie um 10 Uhr sagen, kann es natürlich durchaus sein, dass wir dann auch um 10 Uhr starten können. Also das kann man nicht pauschal sagen. Aber letztendlich, ich glaube, was man sagen kann, ist, dass eine größere Toleranz vorliegt gegenüber einem größeren Zeitraum. Ne? Also quasi 10 kann eben auch heißen, etwas zwischen 10 und 10.15 Uhr oder 10.30 Uhr. Da ist einfach ein größerer Toleranzbereich da, als wir das in Deutschland haben.
Man schert immer gerne was über einen Kamm. Indonesien ist ein Staat von 13.000 Inseln. Kann man da überhaupt von einer Mentalität sprechen, die es kennenzulernen gilt?
Tatsächlich nicht. Ja, das sind ja eben diese, wie Sie gesagt haben, 13.000 Inseln, sehr viele unterschiedliche Kulturen. Letztendlich hat auch jede Kultur auch ihre eigene Sprache.
Die verstehen sich nicht untereinander?
Indonesisch ist die gemeinsame Sprache. Die wird auch in der Schule gelehrt, das sprechen auch alle. Aber tatsächlich auf Java wird Javanisch gesprochen, auf Bali wird Balinesisch gesprochen. Und manche haben diese einzelnen Inseln auch noch unterschiedliche Sprachen und Kulturen. Also es ist wirklich eine Vielfalt, die es eben auch zu entdecken gibt. Das ist sehr spannend, ja.
Das fällt, wenn ich es richtig weiß, auf die frühen 2000er Jahre bei Ihnen oder Ende 90er. Ja. Sie wollten ein Naturvolk kennenlernen, die Dayaks, falls ich das richtig ausgesprochen habe. Was heißt das konkret? Wir wollen ein Naturvolk kennenlernen.
Ja, ich habe früher gelesen, ein wunderbares Buch gelesen, Auf der Suche nach dem verlorenen Glück. Das war eine Ethnologin oder eine Soziologin und die hat verschiedene Studien durchgeführt mit Menschen, die in Südamerika, die eben noch sehr natürlich leben. Und das hat mich immer fasziniert. Und letztendlich hat uns unser Weg dann eben auch nach Kalimantan geführt, nach Zentralkalimantan, Borneo. Und genau, und da leben die Dayaks.
Und wie war dann in dieser ganz fremden Kultur für eine kleine europäische Familie das tägliche Leben, also einkaufen, Freunde finden, Verabredungen treffen? Wie ging das?
Ja, also wir haben auf einem kleinen Dorf gelebt. Auf einem Haus, das so auf Stelzen direkt im Wasser stand. Ja, und wir waren tatsächlich aus, und zwar noch eine weitere Familie aus Europa da, und wir waren die einzigen Waisen sozusagen. Und wir hatten zuvor Indonesisch natürlich gelernt, weil das die Sprache war, mit denen wir uns dann auch unterhalten konnten. Und der Alltag sah so aus, dass wir hier quasi auf dem Dorf einkaufen gegangen sind. Und es gab es dann einmal in der Woche gab es Markttag. Da kamen die großen Schiffe aus den Nachbardörfern. Die haben frischen Fisch gebracht, frisches Gemüse. Ja, und ansonsten hat man überwiegend sehr einfach gegessen. Ne? Reis, Thunfisch. Und ja, also es war auf jeden Fall ein ganz anderes Leben. Wir hatten auch kein Telefon.
Und wenn ich es richtig weiß, ja. Frau Schwegler, waren Sie angestellt beim Evangelischen Missionswerk in Stuttgart? Also man sich ja nicht so gerne.
Mein Mann war angestellt, genau. Das war im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit waren wir ausgereist. Mein Mann ist ursprünglich Holztechniker und es ging um eine Holzfachschule.
Ach so, und also missionieren sollten Sie nicht. Nee. Das ist ja ganz beruhigend. Wenn man die Weltkugel dann zur gegenübergesetzten Seite durchbohrt, dann landet man fast in Peru. Das ist ein Riesenland in Südamerika. Was hat Sie dorthin verschlagen?
Tatsächlich auch zunächst mal die Lust wegzugehen, die Freude am Reisen und dann eben auch so ein Einsatz für ein Jahr im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit.
Wie konnten Sie Entwicklungszusammenarbeit stärken? Was haben Sie getan?
Ja, also auch das war ein Job meines Mannes und ich bin quasi mit ausgereist. Wir hatten damals schon ein Kind und ich habe mich dann dort vor Ort mit eingebracht. Ja.
Was an diesen ja zum Teil jahrelangen Auslandsaufenthalten haben Sie vor allem mitgenommen, was Ihnen heute im täglichen Leben hilft?
Ich glaube, das ist so eine Offenheit gegenüber Andersdenkenden, gegenüber Menschen, die aus ganz anderen Kulturen kommen. Und ich denke, diese Auslandserfahrung, dieses selbst in einem Land gelebt zu haben, wo man die Sprache nicht spricht, wo man Ausländer ist, diese Erfahrung, die prägt natürlich auch. Und ich denke, das gibt einem eine gewisse Offenheit und eben auch eine gewisse Interesse an Menschen, die aus verschiedenen Kulturen kommen.
Ja. Womöglich auch Vertrauen, dass man klarkommt?
Auch das sicherlich. Man lässt sich auf was Neues ein. Man geht irgendwo hin, wo man sich nicht auskennt und geht davon aus, es wird schon gut gehen. Und das ist ja die eigentliche Definition von Vertrauen. Vielleicht auch der Aufbau von Ambiguitätstoleranz. Das heißt, das anzuerkennen, dass es mehr als ein richtig gibt. Und ich denke, das ist sehr wichtig, weil wenn wir jetzt in einem kulturellen Kontext aufwachsen und geprägt sind oder dadurch geprägt wurden von diesen Normen und Werten, und dann in der Konfrontation mit etwas Fremdem neigen Menschen dazu, dieses Andere, dieses Fremde zu bewerten. Und es geht eben darum zu sagen, hey, auch wenn wir das anders machen und ihr das anders macht, es ist beides okay.
Unser Gast ist die Wirtschaftspsychologin Ulrike Schwegler. Sind denn Wandertouren geplant in diesem Jahr? Mhm. Die Saison ist ja noch jung.
Ja, eventuell im Sommer, im August über die Alpen. Nochmal, und zwar den GTA würde ich gerne laufen. Das ist der Grande Traversata delle Alpi. Der läuft in Italien von der Schweizer Grenze rund ans Mittelmeer.
Flach abfallend oder mit vielen Steigungen?
Tatsächlich geht es täglich über den Berg rüber und dann wieder ins Tal runter. Also wahrscheinlich so 1000 Höhenmeter täglich.
Ups, dann wünsche ich Ihnen eine gute Kondition.
Dankeschön.
Gutes Wetter. Kein Steinschlag und kein Rutschen auf den Wegen und dass Sie gut und heil und vertrauensvoll wieder ankommen.
Ja, vielen Dank.
Vielen Dank für das Gespräch.
Dankeschön.
Ulrike Schwegler war das, Wirtschaftspsychologin.